Hallo und herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute geht es um ein Thema, das irgendwie in den letzten Jahren so ein richtiger Trend geworden ist. Gefühlt tut es fast jeder, also außer mir oder dir auch nicht, Anselm. Und ich bin ja bei jeder Podcast-Folge immer total euphorisch, wenn ich irgendwas Neues lerne und will dann auch genau das ausprobieren, über das wir mit unseren Gästen sprechen. Aber ich glaube, diesmal hat unser Gast ein hartes Stück Arbeit vor sich, denn ich bin eine totale Frostbeule. Und das Thema heute ist Eisbaden und unser Gast ist Martin Hemmen. Martin, schön, dass du heute dabei bist.
Dankeschön, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Martin, du warst früher Kampfsportler, hast Musik studiert und wie du gerade erzählt hast, produzierst heute noch. Und das Ganze bist du, wie du selbst gesagt hast, irgendwann zusammengebrochen bist, weil du an Depressionen erkrankt bist. Und du hast dich dann auf den Weg um die Welt gemacht, um da für dich einen Weg zu finden und auf die Suche zurück nach einem gesunden und unbeschwerten Leben zu kommen und wieder mehr gesunde Leistungsfähigkeit zu erlangen und hast da viele spannende Zwischenstationen erlebt, von denen du uns bestimmt gleich auch noch berichtest. Hast viel gesehen und gelernt, was du dann in deinen heutigen Alltag mitnimmst. Du bietest heute nämlich Breathwork und Eisbaden-Coaching an, wo wir total gespannt sind, was sich dahinter verbirgt. Und unterstützt dabei, wie du selbst sagst, alle von Hochleistungssportlern bis hin zu Unternehmern und Eltern dabei, sich wieder mit der angeborenen Kraft zu verbinden und die eigene Physiologie zu verstehen. Irgendwas falsch gesagt?
Korrekt. Richtig und falsch gibt's, habe ich in meinem Leben schon mal grundsätzlich gebannt. Ich glaube, was für mich immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren zu sagen, ist, dass ich, wir haben in der Umgangssprache oder grundsätzlich uns angewöhnt zu sagen, man leidet unter Depression oder man leidet an Depressionen und daraus entsteht auch so ein bisschen das Bild, dass mein Kampf, ne, weil es mir so gut geht, gelungen ist, die Depression loszuwerden. Ich glaube nur, dass darin viel mehr Tiefe steckt, weil ich meine Depression ganz anders verstehen und kennenlernen durfte und vielmehr als Mentor sehen durfte, der nämlich, den wir glaube ich alle haben, eine Antenne, der dir, wenn du lang genug deine innere Welt und das, was in dir spielt, ignoriert, dann wirst du halt krank. Und das ist das Einzige, was ich immer wichtig finde, schon mal zu sagen, ist, dass eine Depression ist vielleicht die gesündeste Reaktion auf ein krankes System und gar nicht sowas, wo ich glaube, das Leiden kam nicht durch meine Depression, sondern der ganze Weg davor, worüber wir unbedingt sprechen sollen. Sonst alles top, tippitoppi.
Absolut, vor allem Depression ist ja auch ein Thema, was nach wie vor total tabuisiert ist. Wir hatten jetzt eine Folge aufgenommen, da ging es auch um Depression, eher den weniger das Erkennen, sondern wie kann ich da therapeutisch begleitend mit umgehen, nämlich durch Klettern, was eine super spannende Folge war, Klettern gegen Depression. Und ich finde das mega wichtig, dass sowas auch in die Aufmerksamkeit gerät, ne? Da einfach offen mit umzugehen und zu sagen, hey, da ist was und ich gucke jetzt, so wie du sagst, was führt dazu, dass sowas passiert und dann auch das, was du, wo du auch unterstützt, wie kann ich meine Antennen dann wieder so ausrichten, dass ich damit umgehen kann. Nimm uns doch mal mit, was war so bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, hoppala, da ist irgendwas, das läuft nicht so wie ich fühle mich nicht gut und hast dich dann auf die Reise gemacht. Was ist da passiert bei dir?
Also man müsste mal, um der größte Elefanten im Raum direkt mal anzusprechen, ich glaube erst nach meinem Suizidversuch, ungefähr, ich muss immer denken, 12 Jahre her ungefähr, da konnte ich nicht mehr lügen. Ich glaube, bis dahin habe ich sehr erfolgreich mich immer wieder so ein bisschen zurückgeschraubt oder so schnell wieder angefangen, so zu tun, als wäre alles okay oder mitgespielt in dieser Gesellschaft. Und in Retrospektive, vor allem über alles, was ich in den letzten Jahren begegnet bin oder aufgearbeitet habe, würde ich sagen, wusste ich schon immer, dass irgendwas nicht ganz gestimmt hat. Ich war Leistungssportler als Kind und in diese Leistungswelt im Sport und Kampfsport vielleicht nochmal spezifisch gab es sehr wenig Platz für Gefühle, für Emotionen, für das, was uns eigentlich menschlich macht, wo ich mittlerweile von überzeugt bin, dass fast in jeder Kern des Problems, dem wir heute begegnen in der modernen Welt, liegt eigentlich diese verlorene Verbindung zu Gefühle und Emotionen. Und ich würde mal sagen, dass ich, soweit ich zurückfühlen und denken kann, mit 5, 6, lass es 7 gewesen sein, schon wusste, irgendwas ist nicht ganz im Lot. Allerdings, weil wir so aufwachsen, mit dieser Gedanke, Erwachsenen erzählen uns, wie es zu gehen hat, habe ich relativ schnell eher an mich gezweifelt und gedacht, okay, mit mir stimmt wohl was nicht. Und dann das gemacht, was ich gelernt habe, nämlich unterdrücken, Gefühle wegdrücken, nicht darüber sprechen, immer mehr Leistung bringen, woran ich dann irgendwann auch zerbrochen bin. Aber es begleitet mich so gesagt schon mein ganzes Leben. Ich habe aber sehr erfolgreich bis ungefähr mein 27. Lebensjahr das verstecken können sozusagen.
Das heißt aber, nach deinem Suizidversuch war dann klar, jetzt fällt die Maske, jetzt wissen eigentlich alle Bescheid, dass es dir nicht gut geht, spätestens jetzt. Aber da geht ja auch Antriebslosigkeit einher. Also das ist ja diese Schwere, die man fühlt. Wie bist du da auf die Idee gekommen, so jetzt, das war jetzt ein Warnschuss oder das jetzt will ich doch leben, jetzt mache ich was ganz anderes, jetzt raffe ich mich auch in Anführungsstrichen und gehe auf die Reise zu mir selbst?
Das hört sich genau wie ein bisschen wie so eine Heldengeschichte an. So war es nicht unbedingt. Ich saß erstmal einfach im psychiatrischen Krankenhaus in Köln mit Ärzten im Raum, die gesagt haben, sie haben versucht, ihr Leben zu beenden, da ist was los. Das heißt, das war nicht so... nicht so sexy oder cool, wie man es am liebsten nach außen hin in unsere Welt so beschreibt. Nach meinem Suizidversuch bin ich 2, 3 Jahre in klassischem Sinne einfach in Therapie und Begleitung gewesen, wo mir oft vorgeworfen wird, dass ich dagegen bin, weil ich Alternativen anbiete, was totaler Humbug ist, weil es hat mir absolut gerettet von -10, wo ich da war, wieder auf 0 zu kommen. Allerdings saß ich, wie ich in meinem Buch beschrieben habe, auch irgendwann auf der Treppe vor einem Café von Freunden von mir und habe da wie so einen Impuls, und ich glaube, die haben wir alle schon mal als Mensch, habe ich irgendwie gefühlt was verstanden gehabt. Und das war, dass ich kognitiv hier alles verstanden hatte. Nach 3 Jahren Therapie wusste ich sehr gut zu benennen, was schiefgelaufen war, was ich eventuell für Fehler gemacht hatte, warum ich mich eigentlich selber lieben sollte und. Meine Geschichte mit meinem Vater, mit ganz vielen Sachen. Ich habe da aber auch gemerkt, dass mir das körperlich eigentlich immer noch nicht gelungen war, da anzukommen. Und ich glaube, spannenderweise gab es ein paar Momente, auch in meinem Suizid selbst, wo ich schon ganz tief was verstanden hatte, aber es noch nicht ganz deuten konnte. Und was ich, glaube ich, auf der Treppe wieder gespürt habe, ist, dass ich früher, Sport war für mich meine Therapie, weil Bewegung ist Therapie, das wissen wir mittlerweile, sowohl schulmedizinisch oder medizinisch hinterlegt, aber auch Bewegung ist Medizin. Musik ist auch Medizin. Es gibt Gründe, warum wir als Menschen durch unsere ganze Evolution immer schon bewegt haben, warum wir Musik gemacht haben, warum. Und ich glaube, ich in dem Moment auf der Treppe habe ich tief in mir dieses Bedürfnis gespürt, diese Form der Therapie, die viel mehr körperlich und seelisch ist, wieder zu finden, weil ich es zwar, meine Therapie, das ist meine, finde ich, zu Recht Kritik an meiner Therapiezeit, ist, dass wir eigentlich hauptsächlich in Räume gesessen haben ohne Tageslicht und geredet haben und geredet und geredet. Und das war am Anfang sehr hilfreich, aber irgendwann hat mir dieser Transfer gefehlt. Das wusste ich allerdings nicht, aber Gott sei Dank fand ich Kasper van der Meulen, ein Freund von mir auf Instagram, und da wurde eine Tür aufgetreten Richtung Kälte, eine der Themen, die ich jetzt hier gerne lehre und immer noch genieße. Und jetzt möchtet ihr bestimmt wissen, was da passiert ist.
Ja.
Unbedingt.
Unbedingt. Vor allem auch, warst du da skeptisch oder hast du gesagt, boah, ich bin an einem Punkt, ich probiere jetzt alles aus, was mir helfen kann? Und wie bist du dann tatsächlich, wie war das erste Mal in der Kälte.
Ja, also ich glaube, der Impuls war so stark. Ich habe Kasper auf Instagram gesehen und ich kannte Kasper von der Möhlen. Er ist, glaube ich, unfreiwillig zu meinem Mentor damals geworden. Den kannte ich eigentlich von früher aus der Musikszene. Der hat lange gerappt, war ein relativ ungesunder, kiffender, psychotischer Rapper. Und das Bild, was ich auf Instagram von ihm irgendwie wie durchs Universum zu mir geschickt sah, war was ganz anderes. Das war ein super selbstsicherer, offener junger Mann mit hellblauen Augen, der sah offensichtlich fit aus. Und ich habe da gedacht, es war, glaube ich, den Impuls, den ich gebraucht habe. Ich wollte ihn unbedingt fragen, was da passiert war, weil er einfach so gut aussah. Und er hat mir dann gesagt, komm doch mal nach Polen, da ist ein verrückter Holländer, der Wim Hof. Das war damals noch nicht so ein Riesenhype. Und er hat irgendwas über das Thema Kälte gesagt, aber jetzt auch war für mich noch kein riesiges Ding. Ich bin einfach hingegangen aus der Impuls, weil ich gespürt habe, ich möchte was verändern und schon damals verstanden hatte, wenn ich was verändern möchte, muss ich selber irgendwie vorziehen. Das wird keiner für mich machen. So weit war ich. Und auch das war gar nicht so sexy, wie man in der Heldengeschichte das gerne hätte. Wir sind am ersten Morgen irgendwann raus, bei -12 gefühlt, zum Fluss. Und da waren schon ganz viele Leute in kurze Hosen und T-Shirt und ich hatte zwei Jacken an und meine Snowboots und es war einfach nämlich arschkalt. Und ich habe gedacht, was wollen die ganze Hippies hier, was soll das? Und da sind wir an eine kleine Bucht, sind wir irgendwie stehen geblieben. Und da ging es ab ins Wasser und ich habe da in erster Instanz genau wie ihr gedacht, auf gar keinen Fall gehe ich da rein. Warum würde ich das im Himmelsnamen oder wessen Namen denn auch machen? Und dann hat Kasper einen Satz gesagt, der mir mein Leben lang begleitet, den ich jetzt auch überall mitgebe, weil er für viele Menschen echt viel verändert hat. Er hat sich neben mir gestellt und hat gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was spürst. Und da ist mir der Boden kurz unter meine Füße wirklich verschwunden, weil ich wusste, dass er sowas von recht hatte. Weil ich schon 15 Mann im Wasser war, alt, jung, übergewichtig, untergewichtig und alle sind auch wieder raus aus dem Wasser gekommen und offensichtlich waren sie alle noch am Leben. Und ich habe mich fast ein bisschen ertappt gefühlt, weil mein Herz wusste, das, wofür ich eigentlich Angst habe, ist, dass ich was spüre und ich habe so lange nichts gespürt. Das ist auch, was die Kälte so schön macht, ist, dass du darin nichts spüren kannst. Du kannst nicht ignorieren, es ist eine Brechstange. Und das war für mich der Impuls in diesem Moment zu sagen, okay, ich gehe rein. Und das war auch nicht heldhaft, das war mit wabbelnden Knien und ich bin da dann im Endeffekt reingesprungen und habe da vielleicht so der dritte, vierte Moment, wenn man über dieses tiefe Verständnis spricht. Ich glaube, mein Suizidversuch war eine, da auf der Treppe war eine, da im Wasser war noch so ein Moment, wo ich irgendwie ganz tief in mir verstanden habe, ich sag's mal auf gut Französisch, holy fuck, hier ist noch ganz, ganz viel, was ich erforschen möchte und sollte. Und genau, so war eigentlich. Nach diesem Moment war für mich auch das Interesse da, weil es ist, glaube ich, ein Missverständnis. Es ist nicht schön, es wird auch nicht unbedingt besser, kann ich euch nach 10 Jahren und 100.000 Eisbäder sagen. Es ist nicht so, als stehe ich davor und denke, jubi, da gehen wir wieder, sondern meistens denke ich auch, boah, okidoki, here we go. Aber es lohnt sich und es ist eine Welt für sich, die schon echt ganz spannend ist.
Was passiert denn dann? Du hast gesagt, du bist mit schlotternden Knien da rein. Weißt du noch, was du damals gespürt hast? Wie ist das für alle, die noch nie ins Eisbad gesprungen oder in kaltes Wasser gesprungen sind? Was passiert da?
Ich habe alles gespürt und ich beschreibe das oft wie, wir haben so ein Glas, eine Büchse, meine Tochter hat ein wahnsinnig schönes Buch, was wir oft lesen, das heißt The Color Monster, das Farbenmonster und das fängt an mit einem Monster, das komplett voller Farben ist und sich so Er fühlt sich aufgeregt und unruhig und ein Mädchen hilft ihm, weil sie sagt, hey, deine Farben sind auch ganz durcheinander, wir holen die mal eins nach dem anderen raus und tun die in so ein kleines Gefäß. Und die Farben sind verschiedene Gefühle, Happiness, Sadness, und es ist ein schönes Buch. Und für mich in diese Kälte wurde mit ganz viel Gewalt der Deckel von dieses Glas einfach mal abgerissen und all diese Gefühle, die ich so lange unterdrückt hatte, sind durch mich durchgeflossen. Und das heißt, das war auch wirklich Angst, Wut, Trauer, aber auch Euphorie und Vertrauen. Und es war ein ehrlich gesagt überwältigender Cocktail an Gefühle, weswegen ich auch das Coaching mittlerweile so... ich bin ganz streng mit vielen Sachen, die Kälte angehen oder Breathwork auch, weil es ist eine Brechstange, das kann schon echt überwältigend sein, aber ich beschreibe es für Menschen auch oft so, als dass das Schöne in der Kälte ist, dass du nicht diesen Deckel vorsichtig abschraubst und sagst, ja, ich guck mal, ob ich das jetzt spüre, sondern wenn du es akzeptierst, dann wird das Fass, Eimer, was es auch ist für dich, wird einmal wird einmal, das sprengt, und du spürst viele Sachen, die du vielleicht sonst nicht spürst. Und das heißt zum Beispiel, um es mal ein bisschen greifbarer zu machen, für Männer sehr häufig Trauer und Tränen, die so wenig Platz haben in unserer Gesellschaft, weil, ne, Jungs sind stark, Mädchen sind nett. Bei Frauen dafür oft Wut und Emotionen, die Frauen in unserer Gesellschaft viel zu wenig ausleben dürfen. Und das heißt, das ist für mich immer ein Ziel im Eisbad zu sagen, das, was du da spürst, leb das mal aus. Und wenn du schreien willst, dann schreist du halt, aber ne, spür es einfach mal wieder.
Ja, ich glaube, also so wie du es beschreibst, ist es, viele von uns haben, glaube ich, diese Überwindung des, hey, ich könnte was spüren, ne? Die Angst, die du eben beschrieben hast, was ja uns im Alltag total begleitet. Und jetzt sagst du, okay, in dem Moment, wo du ins Eisbad gehst, wird der Deckel aufgemacht und es kommt alles hervor, was dann ja wahrscheinlich super wichtig ist, gerade für die Leute, die da Angst vor haben, dass eine Person dabei ist, die das begleitet und auch einordnen kann, dass ich dann da nicht erstmal alleine mit diesen Ängsten und Gefühlen und Sorgen und Wut und weiß ich nicht, was da alles rauskommt, bin. Ist das, was du dann machst? Verstehe ich das richtig? Das Begleiten?
Ja, also ja, im Workshop würde ich sagen oder in Retreat-Format, wo wir auch viel mit der Kälte arbeiten, ja. Das ist jetzt, also ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn du in Januar, also wie jetzt, irgendwann denkst, ach, weißt du was, ich will das mal probieren, jeder Mensch, unsere Evolution und unsere Physiologie kann die Kälte schon wahnsinnig lange ab. Und wenn du dich einigermaßen interessiert fühlst, kannst du ruhig einfach mal im kalten See, ne, bis zur Hüfte rein, kurz reindippen und wieder raus. Das wird jetzt nicht, da wirst du nicht zusammenbrechen. Was ich in meinen Workshops versuche zu machen, ist in der Tat, diesen Prozess so ein bisschen tiefer zu begleiten. Auch mit Atmung vorher, mit ganz viel Wissen und Autonomie. Und auch ein bisschen mehr Zeit in der Kälte. Das heißt, Leute, ne, dippen nicht rein und gehen wieder raus, sondern wir versuchen, dieses Unangenehme so ein bisschen zu akzeptieren und die Ruhe zu finden inmitten dieses Unangenehme, um mal zu spüren, was da so in uns vorgeht. Und das ist im Workshop-Setting total schön. Das heißt nicht, dass, und ich glaube, das ist auch ein bisschen undeutsch, ich bin halt Holländer, ich sage im Endeffekt, hey, wenn du Bock hast, was zu erforschen, so habe ich es ja im Endeffekt auch immer gemacht, geh raus, probier es aus, du wirst davon nicht sterben. Natürlich, wenn es richtig kalt ist, du bist dir nicht sicher, ob du dich gut fühlst, und nimm Freund oder Freundin mit, und wenn du sagst, ich bin mir gar nicht sicher, dann ist ein Workshop natürlich ein super gutes Alternativ, das in sicheren Rahmen mal zu erforschen. Aber jeder, der ein Regenfass im Garten hat, kann da auch einfach mal reinspringen und wieder raus. Das werden wir, glaube ich, schon überleben.
Jetzt interessiert mich ja, wie ging es dir, also du hast beschrieben, wie es dir ging, als du im Wasser warst. Wie ging es dir, als du rausgegangen bist? Weil viele sagen ja dann auch so, ne, dann wird es plötzlich warm oder es kribbelt oder man fühlt sich vielleicht auch total stolz, weil man das gemacht hat. Wie ging es dir da und wie geht es auch deinen Workshop-Teilnehmern danach?
Mir ging es danach sehr durchwachsen. Ich weiß mittlerweile sehr viel über die Physiologie und Psychologie der Kälte. der Moment, wo du rauskommst aus so ein paar Minuten in kaltem Wasser, schießt dein Körper Endorphine um 600% hoch und ne, viele Glückshormone, viele ausgeglichene, ruhige Hormone. Ich glaube, in der Begleitung, die ich mittlerweile biete, geht es den meisten, also ich habe selten Menschen, die nach dem Workshop nicht so ein bisschen high und happy und sich stolz fühlen, dass sie es geschafft haben. Ich bin aber auch gut, glaube ich, in das Setting dafür erzeugen. Da in der Kälte ging es mir in erster Instanz, ich war todmüde danach. Ich war aber auch todmüde, das ist wieder sowas, was wir gesellschaftlich ne, bewerten. Ich war aber schon 20 Jahre todmüde und habe das endlich mal gespürt. Und das heißt, ich habe den Rest des Tagesprogramms habe ich geskippt und ich habe mich ins Bett gelegt, geheult und geschlafen und wieder geheult und wieder geschlafen. Bin aber am nächsten Tag auch aufgestanden, so wie ich seit langem nicht aufgestanden bin, nämlich irgendwie gefühlt mehr in meine Mitte und im Kontakt mit mir selber. Man muss da unterscheiden, dass ein Eisbad, so wie bei mir hier im Raum, ne, wo man einen kürzeren, kleineren Reiz hat und viel mehr Sicherheit, ist noch was anderes, als wenn wir auf meine Retreats gehen wir auch so ein kleines bisschen, versuchen mal die Grenze zu finden. Da ist die Kälte ein wesentlicher, größerer Bestandteil. Die Gefühle setze ich gar nicht so voraus, auch nicht bei meinen Teilnehmern. Das heißt, wenn jemand danach total müde ist, dann sage ich im Endeffekt gut, weil dann warst du wahrscheinlich schon lange müde. Das kommt ja nicht von irgendwo. Also das, was danach passiert, ist oft, wie gesagt, dieses Glas, was sprengt und was dabei rauskommt. Für mich, ich war schon überall, ich war schon in solche Tiefen, dass ich glaube, als Coach immer sagen zu können, hey, du kannst mir kein Gefühl zeigen, was ich nicht schon gesehen habe. Das heißt, ich habe dafür keine Angst und wenn du das auch nicht hast, dann können wir das ja erforschen. Genau, ich war todmüde. Die meisten Menschen stehen in meinem Raum und sind so ein bisschen wie leicht drauf, wenn man so sagt, in Köln. Also happy und sehr. Es ist schon euphorisierend.
Ja. Also ich kenne viele von diesen Phänomenen. Also diese Müdigkeit, die du beschreibst, wo du sagst, das ist etwas, was, wenn du müde bist danach, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du davor schon sehr lange müde bist, das aber noch gar nicht gespürt hast. Das ist ein Phänomen, was ich steige jetzt nicht regelmäßig ins Eisbad. Das Maximale meiner Herangehensweise ist, dass ich hier und da mal die Dusche auf ein bisschen kälter stelle. Was ich dann aber merke, ist genau dieses Phänomen, Brustkorb schnürt sich ein. Ich habe ein bewussteres Gefühl für die Atmung. Atmung ist ja etwas, was wir im Alltag zum Glück total unbewusst machen. Ne, da ist etwas, und unser Zwergfell bewegt sich, dadurch atmen wir meistens auch noch nicht so, wie wir es ursprünglich als Baby gelernt haben, in den Bauch, sondern eher in den Brustkorb rein. Ne? Und das ist plötzlich von jetzt auf gleich etwas, was mir bewusst wird. Ich darf da auf meine Atmung achten. Und das ist auch das Phänomen, was ich dann kenne. Je bewusster ich auf meine Atmung achte, desto müder bin ich danach. Finde ich total spannend. Wo kommt das her?
Jetzt könnte ich lange ausführen oder über die neurologische, biochemische, biomechanische, alle Seiten der Atmung. Allerdings ist das auch Humbug, weil man kann es ganz simpel für mich beschreiben und ich glaube, ich habe zwar eine Ausbildung sogar mit 3 Levels und wahnsinnig viel Input für Teilnehmer und Coaches, aber ich beschreibe es am liebsten so, dass deine Atmung hat grob zwei Werkzeuge, die du benutzen kannst. Einmal ist es ein Fenster und einmal ist es ein Spiegel. Und ein Großteil des Tages ist unsere Atmung eigentlich das Fenster, durch den wir die Welt betrachten. Und das ist eigentlich schon schön, wie du sagst, ne? Wir atmen eigentlich einen Großteil des Tages autonom, ne? Die Medulla oblongata und Teile des Gehirns schicken quasi einfach kortikale Signale und darüber wird die Atmung gesteuert. Das Spannende ist, dass sie aber in dem Sinne auch oft einfach wie ein Fenster ist, durch den wir schauen und wir reagieren so ein bisschen auf, was da überall passiert. Und das tun wir mit unserer Atmung und unsere Atmung ist in dem Sinne aber auch ein Kreislauf. Sie kann allerdings auch als Werkzeug ein Spiegel sein, wenn du lernst, öfters auf deine Atmung zu schauen und kurze Momente am Tag zu nehmen, indem du sagst, warte mal, was ist eigentlich gerade mit meiner Atmung? Weil, und es ist ganz spannend, das hier geht für mich ganz tief, bisher zu politischer Lage, in dem wir gerade in Deutschland sind. Wir wissen ganz wenig über uns selbst. wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil wir die meisten Emotionen ausgelagert haben. Wir spüren ja kein Wut, kein Trauer, wir spüren kein Scham. Die Gesellschaft hat das alles ausgelagert. Das gibt es sogenannt nicht. Alle sind happy, performen. Und unsere Atmung, ganz spannenderweise, der lügt eigentlich nicht. Und so habe ich für mich ein Werkzeug entwickelt über die Jahre, in dem ich auch mit zum Beispiel CEOs, die mir Riesengeschichten erzählen über wie erfolgreich sie sind, eigentlich innerhalb 5 Minuten zum Konsensus komme, dass es denen gar nicht gut geht, weil die Atmung was ganz anderes sagt. Deine Physiologie lügt viel weniger. Und wenn du lernst, deine Atmung so ein bisschen mehr als Spiegel zu betrachten, dann kannst du am Tag relativ gut für dich rausfinden, wo bin ich gerade. Zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, ach, alles ist cool, aber du merkst, ich atme relativ hoch, in der Brust angespannt, schnelle Frequenz. Kannst du davon ausgehen, dass nicht alles im Lot ist, weil sonst würde deine Physiologie das nicht machen. Im Falle, wo du dich hinsetzt und mal 5 Minuten bewusst atmest und du merkst, ich bin total müde, kann man logischerweise, dafür muss man, glaube ich, noch nicht mal so viel studiert haben wie ich, sagen, da wo das Fenster eben auf war und der Spiegel dir vorgehalten wurde, kam das Bedürfnis deines Körpers zur Ruhe, kam zu Vorschein. Und das Bedürfnis zur Ruhe in unserer modernen Welt ist jetzt gar nicht so was Fremdes, weil wenn man sich, ich finde es immer, das ist auch spannend, wir wollen immer voraus und immer Entwicklung und wir wollen nicht zurückschauen, aber ein Teil des Zurückschauens zum Beispiel in unserer Evolution macht total viel Sinn. Dann kann man nämlich sehen, dass wir bis zu 4 Millionen Jahre Entwicklung haben und die letzten 100 Jahre, wenn man die zum Beispiel nehmen würde, in dem so viel passiert ist, die sind noch nicht mal einen Millimeter auf diese ganze Zeitlinie. Und wir tun zwar so, als sind wir schon so ganz weit in der Evolution, aber wir sind ein riesen, miesen Teil vom Ganzen. Wir hatten Millionen und Hunderttausende von Jahren am Tag vielleicht 2 große Stressoren. Nämlich aufwachen und dann irgendwann Essen sammeln oder raus aus der Höhle. Und wenn man diese Linien von Stress alleine zum Beispiel schon vergleicht mit was wir heutzutage an Input bekommen, wir werden nicht mehr mit der Sonne wach, nicht natürlich, sondern wenn der Wecker klingelt, dann sind wir müde und das kontern wir aber mit einer Tasse Kaffee, weil haben wir schon immer so gemacht. Dann sind wir den Morgen am Flimmern auf unser Handy, Arbeit, Arbeit, Arbeit und der Mittagpause essen wir was, egal ob wir Hunger haben oder nicht, haben wir nämlich auch schon immer so gemacht. Nach dem Essen kommt wegen Cortisol und viele Hormone kommt nochmal so ein Crash, schmeißen wir ein Espresso drauf und wir flimmern quasi weiter und dann ist abends bei vielen Menschen, ich bin nicht dogmatisch, aber das hier ist eine Linie, die meisten schon erkennen würden, ist das Einschlafritual ist Netflix oder Fernseher oder irgendwie und dann crashen wir. Und dann ist es ganz spannend, weil wenn wir uns dann hinsetzen und atmen, sind wir meistens auch noch sauer. Ich habe es oft erlebt, dass Menschen das auf mich projizieren. Ja, jetzt bin ich total müde, jetzt kann ich nicht mehr. Und ich sage dann mittlerweile, ja, schön, vielleicht musst du dann einfach mal pennen gehen und auch dich mal dein Tag mal ein bisschen mehr analysieren, mal schauen, was da ist, weil wir sind nicht hierfür gemacht, was gerade abgeht. Für diese Welt, in der wir leben, sind wir nicht gemacht. Und das ist ganz spannend, weil das Unverständnis dafür führt, glaube ich, dazu, dass wir auch mittlerweile einander anschreien, wenn jemand eine andere Meinung hat oder wenn wir, und dies, alles, was gerade so um uns passiert, hat sehr viel hiermit zu tun, weil wir eigentlich nicht mehr hören, auf was unsere Körper, Seele, Physiologie uns eigentlich schon lange sagen möchte.
Die ist wahrscheinlich dann so ein bisschen die körperliche Unzufriedenheit, die sich dann da in mir spiegelt. Ne? Verstehe ich es richtig? Also habe ich das richtig verstanden? Du sagst, setz dich mal häufiger hin und beobachte erstmal. Also erster Schritt ist einfach nur das Beobachten durch die Atmung, was dein Körper dir da mitgibt, wie du dich eigentlich gerade fühlen solltest, was dein natürliches Gefühl ist, was durch die Atmung wiedergespiegelt wird. Also bist du aufgeregt, bist du entspannt, hast du Angst, hast du, keine Ahnung,
gestresst.
Bist du gestresst, was auch immer. Das ist erstmal der erste Schritt, was ja sehr meditativ auf mich erstmal wirkt. Ne? Dieses reine Hinsetzen und Beobachten in dem, was da in mir passiert und erst im zweiten Schritt, dass du sagst, okay, durch bewusstes Atmen diese Gefühle dann zu triggern bzw. auszulösen bzw. neu zu programmieren, ja, dass ich durch eine bewusste Atmung mich dann in einen neuen Zustand auch bringen kann, wo Eisbaden, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, unterstützt, weil er unter anderem genau diese Atmung und das Bewusstsein darauf legt und ein in sich neutraler, mit sich im reinen Körper, wenn ich das so sagen darf, der würde bei dieser Übung gar nicht müde sein, weil er vorher schon darauf gehört hat, wo Müdigkeit ist und entsprechend geschlafen hat. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, hast du. Es ist, glaube ich, in der Tat ein bisschen, es ist Yin und Yang, es ist im Endeffekt, wie ich es oft beschreibe, ist ich glaube, wenn wir besser durch den Tag kommen möchten, so nenne ich es mal, weil ich finde leistungsfähiger und es gibt diese ganze, ne, auf meiner Webseite stehen die natürlich auch, aber im Endeffekt, wenn ich ganz ehrlich bin, ist ein Teil davon auch einfach Marketing-Humbug, die, ne, ich bin da ganz ehrlich, die einfach CEO, SEO, Optimized Words sind. Ich beschreibe gerne Menschen folgendes Beispiel: Wenn wir eine Strecke haben von 1 Kilometer und wir fahren diese mit einem Auto, der aber nicht diese 1 Kilometer fahren kann, dann haben wir so ein paar Optionen. Und Option 1 ist zu sagen, okay, ich mach die Hälfte der Strecke und mach morgen die andere Hälfte. Was wir auch machen können, ist dafür sorgen, dass das Auto leistungsfähiger wird oder ne, sparsamer mit seinem Sprit, oder das heißt, dass wir den Motor vielleicht größer machen oder sparsamer mit dem Sprit umgehen und damit quasi diese Kilometer im Prinzip schaffen können. Das wäre dann der Unterschied zwischen einem Lada und einem Mercedes S-Klasse, womit wir diese Strecke fahren. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, als Mensch beide Richtungen im modernen Alltag zu erforschen. Und zwar in der einen Seite in der Tat viel besser auf sich zu hören, viel weniger zu konsumieren, für sich viel mehr Momente der Ruhe zu suchen. Andererseits sich aber auch bewusst mit wirkliche, echte Stressoren auseinanderzusetzen. Weil auch das fehlt, es ist für mich ganz logisch in der Evolution, früher aus der Höhle raus gab es wirklich krassen Stress, nämlich einen Säbelzahntiger oder einen Feind, oder es gab echte Stressoren und es gab echte Ruhemomente. Und so ist das, ne, das autonome Nervensystem parasympathisch auch noch ausgelegt. Heutzutage gibt es eigentlich nicht mehr wirklich Entspannung, aber auch oft nicht mehr wirklich Stress. Weil mal ganz ehrlich gesagt, der größte Stressor ist diesen E-Mail oder der Finanzamtbrief aber das ist nicht eine echte Stressor. Und der Grund, warum wir uns zum Beispiel nach dem Sport so gut fühlen, nach einer Hit-Einheit oder nach, ist, dass das einen echten Stressor für den Körper war. Und so ist Eisbaden in dem Sinne in der Tat auch. Eisbaden ist ein absolutes Stressor für den Körper. Und ich bin eigentlich weit davon entfernt mittlerweile, das mit Studien, warum es gut ist etc. zu beschmeißen, weil das ist mir egal. Es gibt sogar viele Studien, die sagen, dass Eisbaden für dein Recovery, deine Erholung oder dein Schlaf oder eigentlich gar nichts ausmacht. Ich weiß aber für mich, dass wenn ich im Eisbad inmitten von, ne, mein Eisbad ist 0,3 Grad, wenn ich da ruhig bleiben kann, dann habe ich ein Skill unlocked, die so ein bisschen mein Motor vergrößert hat, weil ich danach auf der Straße, wenn mir jemand anhupt, meistens denke, ja, ich bin gerade fast gestorben, was willst du denn von mir? Und so ist Kampfsport für mich zum Beispiel auch. Ich finde eigentlich, jeder Mensch sollte mal zum BJJ kommen, das ist Bodenkampf, wo wir aufeinander liegen und ein so eingeengt wird, dass du denkst, ich sterbe jetzt, und danach merkst du, ach, ich bin nicht gestorben. Und jedes Mal, wenn das passiert, diesen echten Stressor, wirst du ein bisschen besser darin, damit umzugehen. Und so sind das, ne, Yin und Yang, das Prinzip, was ich mir irgendwann auf der Brust tätowiere, obwohl ich es eigentlich lächerlich und hässlich finde, aber es ist so verdammt wahr. Wir brauchen, glaube ich, in der modernen Gesellschaft von beiden wieder ein bisschen mehr. Weil beides ist verschwunden. Wir hängen so in der Mitte. So halb online, halb erregt, halb. Und das macht, glaube ich, sehr unglücklich.
Ist denn das Eisbaden auch deswegen so gut? Also zum einen habe ich jetzt für mich mitgenommen, da kommen Gefühle raus, die ich vielleicht lange unterdrücke. Ich meine, wir kennen das alle, dass wir negative Gefühle gerne kompensieren, durch vielleicht aber auch Essen oder Alkohol oder eben Netflixen. Also wir lenken uns gerne ab, weil wir sie nicht fühlen wollen und verdrängen sie eher. Und beim Eisbaden kommt das dann raus, weil ich in Kontakt mit mir selbst komme oder meine Schutzschicht vielleicht auch wegfällt, weil ich all meine Power brauche, um überhaupt in diesem Eisbad zu überleben quasi. Aber zum anderen ja auch dieser Kontakt mit der Natur, ne? Das, was du gesagt hast, dieses seit die Elektrizität da ist, stehen wir ja nicht mehr mit Sonnenaufgang auf und gehen mit Sonnenuntergang wieder ins Bett, sondern es hat sich ja alles verschoben. Wir sitzen krass viel vor Bildschirmen, wir sind in der digitalen Welt unterwegs, lenken uns auch da wieder ab. Also ist auch dieser zweite Faktor tatsächlich dieses wieder näher an die Natur und die Elemente zu kommen und wieder die Natur auch mehr in seinen Alltag, in sein Leben zu integrieren, weil ich sitze dann plötzlich auch im Winter im See.
Absolut, ja. Ja, soll ich dazu sagen? Ja, ja, ja.
Auch ja, nee, kann ja eine Antwort sein.
Genau. Nee, und das ist das Schöne, weil die Natur, ich glaube, was ich so schön an der Natur finde, ist, dass sie so bedingungslos straight, ne, die Natur kriegt dich sozusagen. Und das sage ich, ich war letzte Woche mit Unternehmer im Süden für genau das, was ich meistens mache, nämlich Menschen spüren lassen. Und ich beschreibe das oft mit, ne, wenn man mal gesurft hat, Wellen reiten und man ist einmal von so einer Welle überschlagen worden, oder dann weiß man, dass die Natur ist erbarmungslos und aber trotzdem, ne, es ist voller Liebe und Connection, und aber die Natur ist halt, die kriegt dich schon. Und das ist zum Beispiel am Eisbad so schön, ist, und das sage ich vielen Menschen, die zu mir kommen, weil man die Haltung schon sieht: wenn du im Eisbad kämpfst gegen die Kälte, hast du schon verloren, und zwar gnadenlos, weil dann kriegt die Kälte dich richtig. Wenn du da denkst, du kannst diese Natur bekämpfen, und das ist so spannend, weil unsere Gesellschaft ist eigentlich mittlerweile, hält es für selbstverständlich, dass wir die Natur bekämpfen können. In diesem Sinne, ne, dass wir im Winter und Sommer gleich produktiv sind. Obwohl das natürlich Humbug ist, weil das waren wir nie, und unser Organismus kann das gar nicht. Es ist nicht umsonst länger dunkel im Winter, weil da einfach viel mehr Ruhe war. In der ganzen Welt, die ganze Natur hat in der Winter viel mehr Ruhe und wird langsamer. Außer wir stehen immer noch um 5:45 im Stau, hupen uns an und denken, wir sind unbesiegbar. Aber, ne, und genau wie du es gesagt hast, so zurück zu Natur ist im Endeffekt ein sehr lehrreicher, ich glaube, es gibt kaum einen besseren Meister als die Natur, und deswegen sollten wir sie viel öfters wieder aufsuchen. Ja.
Ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder, der mal in den Bergen in einem Gewitter gestanden hat, das ist gleichzeitig unfassbar beeindruckend, was da passiert, und gleichzeitig unfassbar beängstigend. Ja. Von daher, ja, mehr in der Natur leben und da seine Energie dann auch rausziehen, was ich auch immer total spannend finde. Ich klettere auf den Berg und sage nachher, das hat mir Energie gegeben, was ja eigentlich erstmal nicht sein kann, weil ich habe sehr viel Energie da reingesteckt, da hochzukommen. Und trotzdem ist dann ein Mechanismus, der mich nachher ruhiger, erfüllter, glücklicher werden lässt und ich das Gefühl habe, ich habe mehr Power, als ich hatte, bevor ich da hochgelaufen bin.
Ja.
Wie integrierst du das in deinen Alltag? Wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Lebst du danach? Sitzt du jeden Morgen in einer Eistonne, oder wie machst du das?
Jeden Morgen? Jein. Also ich bin ein sehr dogmatischer Mensch in meiner Essenz immer noch. Das ist, glaube ich, mein größter Kampf. Ist, ich komme aus einer Welt, wo Härte, Struktur immer früher als anderen da sein, immer später aufhören, nie um Hilfe fragen, und ich verfalle leicht in solche Mechanismen, wenn ich nicht aufpasse. Und das heißt in der Tat, ich habe die erste 6-7 Jahre der Reise, würde ich sagen, habe ich immer kalt geduscht, immer morgens Eisbaden, immer aus der Komfortzone raus, immer, bis ich an einen Punkt gelang, wo ich gemerkt habe, hey, die Sachen, die mir eigentlich gut tun sollen, tun mir aber nur gut, wenn ich auch da auf mich höre, wenn ich da das Yin und Yang Prinzip wieder etabliere und wenn ich nicht reingehe, wenn alles in mir schreit, das ist nicht gut für dich gerade, oder wenn es zu neuer Zwang wird. Das ist ein spannender Kreis, den ich auch oft ich bin ja, ne, zusätzlich viel noch in der Welt der Psychedelika unterwegs und mache da tiefe Reisen für mich auch, wo ich viel Klarheit gewonnen habe, dass sobald ich merke, dass ich das muss, wird es ja zum neuen Zwang und neuen Stressor. Und deswegen sind meine Tage sind grundsätzlich, glaube ich, für viele Menschen um mich rum ziemlich unstrukturiert. Deswegen habe ich auch ein paar Menschen um mich rum, die für mich arbeiten und Struktur bringen, weil ich habe es aufgegeben. und ich scheitere maßlos oft genug, indem ich einfach auch, ich lebe in eine moderne Welt. Das heißt, ich habe eine Ausbildung, wofür ich auch einfach mal 3 Stunden am Laptop sitze. Was ich, glaube ich, versuche, ist, die Sensibilität immer wieder aufzubringen, nach 20 Minuten zu merken, hey, ich habe Bewegungsdrang, das heißt, ich muss jetzt 5 oder 10 Minuten bewegen, meinen Kopf mal in der Sonne halten, und weil ich das sonst hier nicht durchhalte und ich möchte das hier gerne auf die Beine stellen. Ich würde sagen, dass mein Alltag schon geprägt ist von viele gute Routinen, die ich versuche. Ich stehe morgens auf, ich schüttle mich, ich versuche meine Lymphen zu massieren, ich spiele mit meiner Tochter, schiebe meinen Kaffee so 1 Stunde oder 1,5 hinaus, damit das nicht das wird, wovon ich wach werde. Wenn ich zu Hause dusche, dann, wenn mein Körper sagt, cool, dann dusche ich kalt, wenn mein Körper sagt, ich will warm, dann dusche ich warm und springe vielleicht hier nochmal im Eisbad. Ich habe hier viele Gewichte und Sachen, die ich immer zwischendurch mal hebe. Ich bin natürlich aktiv noch als Coach und trainiere selber noch im Kampfsport. Das heißt, Bewegung ist essentiell. Und Tageslicht versuche ich so viel wie ich kann, vor allem an Tagen, wo jetzt kommt die Sonne raus, das ist eher selten, versuche ich irgendwie die natürliche Sonne zu greifen. Allerdings ist, und ich glaube, das finde ich wichtig, ist diese, ich glaube, davon brauchen wir mehr, die Offenheit und Verletzlichkeit. Es wäre auch wieder ein Spiel oder eine Farce, wenn ich jetzt so tun würde, als wäre mein Leben da perfekt. Es gibt auch Tage, wo ich 3 Tage lang drin sitze und durchackere und dann denke, uff, das war aber echt viel. Ich glaube, die Sensibilität ist da im Endeffekt das, was es entscheidet, weil ich schon dann auch versuche, 2 Tage gar nichts zu machen, sondern mit meiner Tochter rumzueiern, draußen zu spielen, bei Wind und Wetter auch, ne, mich ein bisschen zu pushen, mal rauszugehen. Ich mache immer noch viel Kunst und Musik und male, und ich versuch bunt gemischt für mich auf jeden Fall Sachen zu etablieren, ohne dass sie zu Zwang werden. Weil das ist, ne, ich bin dogmatisch in meiner Essenz immer noch, ich weiß, wahrscheinlich bis zum Lebensende. Aber ja.
Okay.
Ich gebe mein Bestes.
Wie ist denn damals deine Reise zu dir selbst irgendwie weitergegangen? Also du warst ja dann in Polen, du hast diese erste Erfahrung mit dem Eisbaden gemacht, hast gemerkt, boah krass, da ist vielleicht, ist das jetzt so das Tool, nicht auf das ich gewartet habe, aber das mich jetzt doch nochmal einen großen Schritt irgendwie weiterbringt. Du hast es ja auch beschrieben als einen der prägendsten Momente in deiner Zeit damals. Wie ging es dann weiter für dich?
Boah, dann war ich zurück in Deutschland und habe da erstens meine Antidepressive abgesetzt in Eigenregie, weil ich gespürt habe, ich glaube, ich kann andere Werkzeuge finden, die mir die gleiche Balance schaffen können. Und bin von da eigentlich, ich glaube, nach Polen würde ich sagen, hat die Suche erst wirklich angefangen. Das heißt, ich bin nach Japan gereist und habe mit Shugendo Mönche gelebt, die originale Tummo-Rituale, Lebensweise quasi leben. Das ist Deep Meditation, sehr viel mit Kälte. Das ist eigentlich da, wo wir nachweisbar die älteste Protokolle im Umgang mit Kälte finden können. Ich bin zu Zulu Tribes bin ich gereist, um Atmung zu erforschen, weil die viele Atemrituale haben. Ich bin da, wo ich hin konnte, hingegangen, um irgendwie von Menschen und Mentoren zu lernen, was sie machen, und dafür für mich was zusammenzureimen, was immer mehr zu meinem Lebensstil wurde. Und bin eigentlich immer noch auf der Reise, indem ich mittlerweile meistens lehre irgendwo, aber trotzdem mir versuche, überall noch Input zu holen, weil es gibt keine Wahrheit und es gibt auch keinen. Es gibt nur immer wieder neue Momente, die ich erleben darf mit Menschen, die was für sich gefunden haben, was sie gut tut. Das ist eine ununterbrochene Reise eigentlich.
Hast du eingangs erwähnt, es wird viele Menschen geben, die da sehr kritisch auf das gucken, was du oder ihr in dieser Welt macht, ne? Weil da, du sprichst von Gefühlen, das ist etwas, das ist nicht greifbar. Ich sage immer, ich bin Ostwestfale, wir haben es mit Gefühlen nicht so, ja. Wir sind genau die Art von Menschen, die es gelernt haben, das zu unterdrücken oder wegzuschieben. Und auch wir dürfen erstmal lernen, dass wir nicht unsere Gefühle sind, sondern dass wir Gefühle haben und dass das auch total toll ist. Aber gerade da entsteht ja eine hohe Skepsis zu dem, was ihr da anbietet, ne? Die Gefahr von, das ist ja alles Hokuspokus, ist sehr schnell auf dem Tisch. Wie gehst du damit um?
Das ist vielleicht die spannendste Entwicklung in den letzten Jahren für mich gewesen, ist das, auch das, glaube ich, wurde mir jetzt gesagt, das heißt, kommt noch nicht mal von mir, aber für viele Menschen wird es als hilfreich empfunden, diese Blickwinkel zu haben. Ich glaube mittlerweile, dass wenn du was findest, was für dich wirklich gut ist, was dir hilft, was dir weiterbringt, wenn du das weit genug erforscht und bei dir im Leben integriert, und das wären dann immer kleinere Momente, weil das ist, Eisbaden ist für mich nicht mehr dieses Riesending, es ist ein ganz kleiner Moment in meine 2, 3, 4 Minuten im Wasser, wo ich irgendwas finde, wo ich merke, ach krass, das, wow, das war spannend. Die Nuancen werden immer größer. Wenn du das für dich findest, dann gibt es einen Moment, wo du keinen Menschen mehr davon überzeugen musst. Das ist eigentlich spannend, weil anfangs habe ich nicht darauf reagiert, aber ich würde keinen Mensch im Eisbad setzen, der da nicht selber rein will oder Interesse hat. Ich würde auch keinen Mensch überzeugen. Wenn mir jemand sagt, Eisbaden ist scheiße, dann sage ich vollherzig, sage ich, jo, cool. Das ist ja, ne, ist für dich und das ist deine Meinung und das ist völlig in Ordnung, weil für dich kann es auch scheiße sein. Und das merke ich, und das ist ganz spannend in Hinsicht, glaube ich, auf der Welt, in der wir mittlerweile reden, wo sich alle anscheinend, oder ne, es sieht so aus, als würden sich alle nur noch anschreien, rechts, links, egal, ne? Wenn du wirklich an was glaubst, dann musst du, glaube ich, keinen anderen Menschen mehr davon überzeugen. Und dann wird es erst schön, weil ich glaube, dann kommt auch diese Magnet, die ich gefühlt bemerke, womit man Menschen anzieht, weil man selber die Ruhe findet. Das heißt, für mich funktioniert Breathwork, für mich funktioniert die Kälte, Kampfsport, Bewegung, aber ich werde nie jemanden noch davon überzeugen, weil im Endeffekt, das ist ja nur für mich. Und das ist ganz lustig, weil ich meine Workshops und Retreats mittlerweile sehr häufig anfange mit dem Satz, es geht hier um mich, es geht mir überhaupt nicht um euch, lasst das klar sein. Und Menschen interpretieren das erstmal falsch. Ich glaube aber, dass wenn wir wieder ein bisschen mehr dahin kommen in diese Welt, haben wir vielleicht die beste Chance, auch wieder Sachen zu lösen, wenn jeder Mensch mal wieder mehr für sich, ne, das finden könnte. Und das gilt für Eisbaden, Gefühle, Breathwork. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man für sich mehr Klarheit findet und weniger, ich schweife immer aus, aber ich habe gerade ich schreibe viel Sachen auf, die veröffentliche ich gar nicht, aber für mich oft, und manchmal veröffentliche ich was, und you get what you find, habe ich da geschrieben, und das ist im Endeffekt, glaube ich, wirklich so, das ist für mich, ich sehe es immer mehr, wenn ich schon von irgendwas überzeugt bin, dann finde ich mittlerweile dazu wissenschaftliche Artikel, Meinungen und auch Menschen, die das Gleiche denken. Und damit kann ich in so einen Loop reinspringen, die immer meine voreingenommene Meinung eigentlich schon bestätigt. Viel spannender finde ich es mittlerweile, mich mit der genau anderen Seite auseinanderzusetzen. Und ich versuche mich sehr häufig selbst irgendwie zu widersprechen oder Sachen rauszufinden, die mein Meinungsbild oder Weltbild oder was denn auch widersprechen. Weil ich damit, glaube ich, die einzige Chance habe, ne, immer weiter zu spüren, wer bin ich und was tut das denn mit mir? Und nun, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, jeder Mensch muss für sich auch ein wenig rausfinden, was gut funktioniert. Es gibt Menschen, die werden 100, es gibt eine Dame, ich habe ihren Namen vergessen, ich habe sie in der Präsentation, die ist 122 Jahre alt geworden, hat geraucht, Alkohol getrunken und ne, alles gegessen, wo sie Lust drauf hatte. Und es gibt einen Japaner, der war, glaube ich, danach der älteste Mann, 114 oder 116. Der war straight edge, kein Alkohol, Yoga, vegan, und die Lebensstile waren so unterschiedlich und beide sind über 100 Jahre alt geworden. Und da muss man vielleicht endgültig sagen, wir haben ja keinen blassen Schimmer als Menschen. Also wer sind wir, um immer so einander anzuschreien und zu überzeugen? Ich glaube, das ist, also ist nicht mehr meine Rolle.
Ich glaube, das ist das, was du auch eben mit da vielleicht nicht so dogmatisch zu sein, ne? Dieses Yin und Yang. Also es muss nicht nur das eine sein im Extrem, sondern es darf aus allem das sein, wo ich merke, dass das hilft mir. Ne? Deswegen finde ich es auch sehr gut, als du über deine Depression gesprochen hast, zu sagen, okay, ich darf zum Arzt gehen, darf mir da helfen und gleichzeitig darf ich nach alternativen Wegen suchen, die mich dabei unterstützen und mir helfen, das da hinzukommen, wo ich hinkommen möchte. Und das ist etwas, wo wir auch in vielen Podcast-Folgen hinkommen, dass wir Menschen dummerweise da so ticken, dass wir häufig erst einen Weg suchen, wie bei dir, wenn es schon fast zu spät ist. Ja, und dass dieser Weg des, der Prävention in, es ist noch nicht, ich bin noch nicht an dem Rand, wo ich etwas ändern muss, weil sonst geht's nicht mehr, sondern ich bin jetzt an dem Rand, wo ich fühle, ich darf etwas ändern, damit es mir noch besser geht, dass das häufig nicht so gegeben ist. Ne, diese Motivation weg von hinzu, häufig leben wir in einer weg von Motivation. Ich will weg von einem Zustand, weil er mir nicht gefällt. Und dieses hinzu ist häufig nicht so gegeben, dass wir präventiv auf irgendwas einwirken. Und das ist gerade in diesem Bereich finde ich das immer super schade.
Ja, ja. Und es ist trotzdem, es ist, da geht's ganz tief, glaube ich, ne, an den für mich das grundlegende Fundament sehe ich da einfach. Ich sehe das schon bei, wie wir mit Kindern umgehen, was Kinder in Erziehung, Schule und Vereine im Endeffekt lernen. Und das ist sehr häufig, ne, das ist doch nicht so schlimm zum Beispiel. Ich habe einen riesen Krach in der Kita gemacht, weil ich es dreimal gehört habe, dass Erzieherinnen gesagt haben, das ist doch nicht so schlimm. Und ich bin da reinmarschiert und habe gesagt, das ist das allerletzte Mal, dass du sagst, was ein Kind, ne, was schlimm ist. Du bist nicht die Person, die ein Kind sagt, wessen Gefühle sie zu fühlen hat. Du bist diese Person, der die Kinder begleitet und sagt, was spürst du denn? Warum? Wie können wir damit umgehen? Wie kann ich, solange das aber nicht passiert, und ich glaube, das ist, die Diskussion gibt es schon seit 25 Jahren, solange Lehrer noch bei mir in der Ausbildung kommen, komplett ausgebrannt und nicht mit sich selber im Balance und haben wir ja keine Chance, das zu verändern. Und das ist total schade, weil ich bin da sehr realistisch, als dass ich glaube, ab 5 passiert in Westeuropa passiert bei Kids was ganz Grundlegendes, und das ist, dass sie einen Großteil von dem, was sie eigentlich schon haben, als Gabe verlieren, nämlich Bewegungsdrang, Energie, Kreativität, ihre Atmung verändert sich, weil sie 6 Stunden auf dem Stuhl sitzen, und vor allem das Selbstbewusstsein kellert einfach runter, weil eine Lehrer auf einmal sagt, wer du bist, wie du dich zu fühlen hast, was gut ist, was, und keine, ne, noch die Muse, Energie und auch das Wissen hat, Kinder zu sagen, weißt du was, erforsch mal, und du wirst ein paar Mal auf die, ne, aufs Schnauze fliegen, und aber go. Ein Grund zu mir, weshalb ich auch immer mehr merke, dass ich dahin drifte, dass ich irgendwann ein Initiativ aufsetzen möchte, wo wir viel früher mit, ich will eigentlich viel weniger Erwachsenen helfen, weil die sind schon lost, sondern Kids begleiten und sagen, hey, du darfst, weil ich glaube, ne, die Zukunft wird von Kids maßgeblich gestaltet, und wir müssen da wieder hin.
Ja, nicht nur Lehrer, also auch Eltern. Eltern ist ja der erste Kontakt, ne? Wenn ich das merke, wie viele Eltern ja eigentlich super gestresst sind durch den Alltag, durch den Beruf, durch ihre eigenen Vorprägungen, die sie haben, was sie dann an die Kinder wiedergeben, Großeltern, in der ganzen Gesellschaft. Das, was wir auch in Filmen sehen, was Kinder auch aufnehmen, wie wir umzugehen haben, wie wir mit Situationen umzugehen haben. Dieses Leistungsprinzip, von dem du gesprochen hast, ich hatte da eben bei dem Bild, was du mit dem Wagen, was eine bestimmte Strecke fährt, da musste ich schmunzeln, weil das Erste, was mir eingefallen ist, was wir früher gemacht haben, wir hatten ein Moped, naja, das Erste, was wir gemacht haben, wir haben das Ding frisiert. Ne? Also auf Kosten nicht nur der Leistung, sondern auch der Lebenserhaltung. Also das Ding fuhr dann zwar 50 km/h, durfte nur 25 fahren, aber war dann halt auch sehr schnell kaputt, ne? Und das ist das, was wir heute, glaube ich, gelernt haben. Leistung, schnelle Erfolge auf Kosten der eigenen Gesundheit. Und von daher finde ich es da mega, dass es zusätzliche Ansätze von euch, von dir und anderen gibt, die da zumindest zu einem neue Impulse setzen, die jeder für sich mal ausprobieren darf, um dann selber rauszufinden, tut mir das gut oder nicht.
Wenn du schon bei diesem Autobild bist, das ist ja auch dieser Klassiker, ne? Wenn irgendwas piept oder eine Warnlampe leuchtet, dann klebe ich das ab, anstatt, also in meinem Körper metaphorisch gemeint, anstatt zu gucken, ne? Wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich eine Kopfschmerztablette, anstatt mir überzulegen, warum habe ich denn Kopfschmerzen? Oder wenn ich gestresst bin, esse ich meine Schokolade, anstatt zu überlegen, wie kann ich denn mein Stresslevel über den Tag hinweg senken? Oder was du gesagt hast, Martin, wenn ich müde bin, trinke ich einen Kaffee, anstatt mir zu überlegen, wie kann ich denn meinen Schlaf verbessern? Ne? Also dieser Quick Fix. Wir wollen schnell eine Lösung. Es gibt ja auch immer dieses Bild, wo es zwei Schalter gibt, eine ganz lange Warteschlange bei die Welt soll sich verändern und gar keine Person bei ich möchte mich verändern. Ja, also wir suchen ja oft so die Lösung im Außen, statt im Innen und bei uns selber anzufangen, weil es natürlich mit Energie, mit Suche, mit Ausprobieren zu tun hat, mit raus aus der Komfortzone, mit vielleicht erstmal, dass ich nicht mehr so funktioniere, wie ich es von mir erwarte, dass es vielleicht erstmal ruckelt im System, ja, dass ich vielleicht erstmal weniger leiste, weil ich was Neues ausprobiere. Das ist leider immer noch nicht so der präferierte Weg von vielen. Deswegen finde ich das total cool, dass du solche Impulse heute gegeben hast. Ich glaube, wir neigen uns auch so langsam dem
Wir neigen uns Ende zum Ende, zu. Ja. Eine Frage habe ich zum Abschluss noch. Du bist zwischendurch drauf eingegangen, aber das ist natürlich das, was mich jetzt total interessiert und wahrscheinlich viele, die zuhören auch. Wie kann ich denn das, was du beschrieben hast, wie kann ich das für mich im Alltag, wie kann ich mich da mal rantasten? Ist es wirklich ein morgens mal zu gucken, ich stelle die Dusche mal auf kalt? Ist es, wenn ich im See bin, zu sagen, ich springe da mal rein oder ich fülle mal die im Garten die Tonne und setze mich da rein?
Was sind
die ersten Schritte?
Gute Frage. Also aus dem Coaching-Prinzip, wo ich oft mit Menschen arbeite, habe ich eine coole Sache mit vielen Menschen entwickelt, die nachweislich geholfen hat. Und zwar habe ich gesagt, wie wäre es, wenn du dir am Tag zwei Momente nimmst, 5 bis 10 Minuten, wo du dieses Yin- und Yang-Prinzip für dich erarbeitest. Und zwar machst du einmal am Tag das, wo du gar keine Lust drauf hast oder dich vorfürchtest oder ne, sei es 10 Minuten ein HIIT-Workout, sei es eine kalte Dusche, sei es sowas. Und der Yin-Seite ist, dass du dann einmal am Tag dir aber auch Zeit nimmst zu sagen, was möchte ich wirklich gerne. Und da bin ich sogar so weit gegangen, als zu sagen, wenn das ein Stück Käsekuchen ist, dann isst das doch wenigstens wirklich mit Genuss und sag, ne, fuck it, esse ich jetzt, habe ich verdient. Um diese Sensibilität erstmal wieder für dich ne, aufzubauen, da überhaupt Gedanken dich überzumachen. Es geht mir da, wie gesagt, ich bin sehr undogmatisch mit gut, schlecht, richtig, falsch. Das sind alles so Konzepte, die wir irgendwie brauchen für Struktur, die es aber in der Natur auch nicht gibt. Es gibt keinen falschen Baum und keinen richtigen Baum. Und ich glaube, die kleine Impuls, im kleinsten Sinne tue ich mir da selber auch noch sehr häufig. Ich tue einmal am Tag auf jeden Fall irgendwas, wo ich nicht so Lust drauf habe. Also ne, eat the biggest frog first. Und ich versuche mir einmal am Tag tatsächlich auch zu sagen, so was könnte mir jetzt wirklich gut tun? Und das ist vielleicht noch schöner als, ne, was, wo habe ich wirklich Bock drauf? Weil das wissen wir oft nicht mehr so. Für mich ist es, ich habe eine Rotlichtlampe zum Beispiel, da lege ich mich 20 Minuten drunter. Das ist wie am Strand in der Sonne. Aber das darf für jeder, darf das was sein. Ich glaube, was man damit unbewusst oder bewusst auch macht, ist einmal die Sensibilität und die Autonomie für dich wieder zurückholen, dich nicht so viel von anderen sagen lassen. Deswegen finde ich es auch so schwer, weil ich mittlerweile echt sehr deutlich für mich spüre, ich weiß es ja auch nicht. Auch ich suche nur einen Weg, auch ich mache meine Fehler. Auch vielleicht ist das hier hilfreich, vielleicht sagt aber auch jemand, was soll der Scheiß. Aber ein cooler Ansatz ist, glaube ich, diese beiden Momente am Tag sich einmal zu gönnen, wo man ganz bewusst was macht, wo man keine Lust drauf hat und als Ausgleich was, wo man wirklich Lust drauf hat. Und da auch, ich glaube, das ist das Schwerste, mit seiner Umgebung knallhart kommuniziert und sagt, diese 10 Minuten sind für mich, lass mich in Ruhe, das mache ich jetzt eben für mich. Okay. Könnte ein guter Anfang sein.
Cool, dann überlege ich mir mal, wo ich jetzt gar keinen Bock drauf habe. Fang da mal mit an.
Genau, wir haben am Ende immer noch 3 Sätze zum Vervollständigen für jeden Gast, der bei uns im Podcast ist. Hast du Lust mitzumachen, Martin?
Absolut.
Sport ist für mich.
Uff. Sport ist für mich eine Auszeit vom Denken.
Schön.
Ja, ich mag auch dein Schild im Hintergrund, was die Podcast-Hörer jetzt nicht sehen, aber da steht drauf, ich denke zu viel. Oder alternativ, glaub nicht alles, was du denkst. Ne? Ist ja auch so ein schöner Satz, der da mit reinspielt. Ja. Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist? Was steht bei dir noch
an? Meine nächste Herausforderung im Sport ist, naja, eigentlich ist es aufhören zu leisten. Ich habe im Februar noch wieder ein Turnier. Ich rolle, also ne, im Bodenkampf, im Stand-up bin ich raus, weil meine Arthrose einfach mir nicht mehr wirklich erlaubt, Mixed oder Kickboxen so aktiv auszuüben. Ich mache noch Turniere zu Spaß am Boden, also BJJ und Grappling. Dabei ist die größte Herausforderung, ist mir zu gönnen, dass ich das auch wirklich einfach als Spaß und mein Hobby und sowas sehe, weil ich aus einer Welt komme, ne, wo ich so lange so viel geleistet habe. Und das ist eigentlich ein spannender Prozess, weil ich kurz vorm Kampf oft noch in Modi komme, wo es unbedingt und ohne Nachsicht auf mich gewinnen. Und die größte Herausforderung ist da immer wieder zu sagen, Martin, auch wenn du in der ersten Runde rausfliegst, hab doch mal einfach Spaß, bleib mal im Moment. Ne, es ist hier, du musst nichts mehr beweisen. Das ist meine größte Herausforderung.
Total wichtig, ja. Und du hast wahnsinnig viele Impulse heute schon mitgegeben. Ich habe auch echt einiges für mich persönlich auch mitgenommen. Aber einen oder den wichtigsten Impuls, den du anderen mitgeben möchtest, was ist das?
Lerne dich selber kennen und tu es bitte jetzt. Und tu es, bevor du irgendwie an andere Sachen glaubst oder bevor du losschreist oder bevor du nimm dir Zeit, dich selbst irgendwie wirklich kennenzulernen. Und das heißt, mit allem, was du bist, das heißt, mit deinen vermeintlichen Schwächen, mit deinen Stärken, mit weil wir in einer Welt leben, die so verfremdet von sich ist, dass das, glaube ich, der einzige Feind ist, den es wirklich gibt. Wir haben viele Feindbilder, aber ich glaube, dass der große Feind ist, dass wir einfach nicht mehr wissen, wer wir selber sind und dadurch agieren in so einer Art Reaktion und immer auf Reaktion und Reaktion. Nimm dir einfach Zeit und tu das mit angenehmen, mit unangenehmen Sachen, aber lerne dich selbst einfach mal kennen.
Wichtiger cool. Punkt. Du hast ja auch dein Buch angesprochen, das heißt Hacking My Depression. Ne? Also wer da noch mehr Impulse haben möchte oder mehr von dir erfahren möchte, kann natürlich auf jeden Fall mal in das Buch hineinlesen. Du bist, glaube ich, im Norden von Deutschland. Ne? Also wir sind ja im Süden. Wo kann man dich finden, sowohl quasi in welcher Stadt als auch
Du hast eben Köln gesagt. Ich weiß nicht, ob Köln jetzt der Norden von Deutschland ist. Also von München aus gesehen ist das Küste.
Für den Bayern ist Köln im Norden. Wo findet man dich?
Also man findet mich auf den gängigen Plattformen erstmal. Also ich bin auf Instagram, ich habe eine Webseite, darüber kann man mich kontaktieren. Ich reagiere nicht immer super schnell, aber ich reagiere eigentlich fast immer. Ich gebe hier Workshops in Köln eigentlich jeden Monat in meinem Raum, bin aber auch wahnsinnig viel unterwegs, bin viel in München tatsächlich auch. Auf die ich jetzt mal wieder ein bisschen updaten werde. Meine Webseite mit Events kann man einfach mal schauen. Ich gebe immer mal wieder öffentliche Workshops irgendwo anders, werde gefragt für bestimmte Formate und habe dieses Jahr noch 2 oder 3 Retreats wahrscheinlich in Holland, wo wir Microdosing, Breathwork und verschiedene spannende Sachen mit dem Körper erforschen. Alles einfach auf der Webseite. Ich bin zu chaotisch, um euch zu sagen, wo ich wann bin, aber da steht das meiste drauf.
Cool. Wir verlinken es natürlich unten in den Shownotes. Schaut da gerne rein. Guckt da auch auf Instagram, folgt dem Martin und vor allem teilt auch mal eure Gedanken zu dem, was ihr jetzt gehört habt, was ich super spannend fand, diese 2 Sachen, die ich jetzt mit in den Alltag nehme, eine Sache zu integrieren, auf die ich gar keinen Bock habe, mich da aber zu überwinden. Es muss nicht nur kaltes Wasser sein, es kann auch irgendeine andere unangenehme Sache sein. Ich werde mal versuchen, dieses Thema kalte Wasser ein bisschen mehr wieder in meinen Alltag zu integrieren und Vielleicht schauen wir auch, vielleicht sehen wir uns mal auf einem von deinen Workshops, dann kommen wir mal vorbei.
Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon doch auch ein bisschen angefixt. Also ich war mir sicher, dass das Thema Eisbaden für mich keins ist, aber jetzt hätte ich schon Bock mal diese Connection zu mir selbst tatsächlich zu erleben. Also das, ja. Vielleicht plane ich das mal ein. Wir halten euch bei den anderen Podcast-Folgen auf dem Laufenden, ob ich das gemacht habe. Aber was ich auf jeden Fall mitnehme, Martin, was du ganz am Anfang gesagt hast, das Thema Depression und nicht da, also daran zu leiden, weil das Leid eigentlich davor stattgefunden hat und die Depression ja eigentlich nur das Signal ist, hey, guck mal, da ist was schiefgelaufen. Das finde ich echt einen spannenden Gedanken, den ich vorher noch nicht hatte. Danke dafür.
Danke fürs Rausfiltern. Ja.
Cool. Dann würde ich sagen, lasst uns eure Gedanken gerne auch auf Instagram da. Was denkt ihr darüber? Was sind vielleicht auch Fragen, die ihr noch dazu habt? Wendet euch da gerne auch direkt an Martin. Ihr findet alles in den Shownotes. Und dann freuen wir uns darauf, wenn es in 2 Wochen wieder heißt, irgendwas mit Sport.
Mit Bell.
Und Anselm.
Bis dahin. Ciao.
Danke, Ciao, Martin. Danke dir.
Danke euch.